Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Da ist Sebastian. Hi, schön euch zu sehen. Ja, ich hatte schon leichte Befürchtungen, dass ihr euch, während ich mal kurz in Griechenland bin, dann möglicherweise ohne mich zerstreitet. Das ist nicht passiert, Gott sei Dank. Aber vielleicht habt ihr ja den kleinen Hahnenkampf in dieser Woche mitbekommen. Trump versus Musk. Da scheint eine Ehe doch recht schnell doch gescheitert zu sein, oder?
Das kann man sagen. Also Trump hat ja da den Track Record, dass er sich ja auch schon in der ersten Amtszeit mit vielen, nennen wir es mal Vertrauten, wobei ich jetzt nicht weiß, wie vertraut man mit Donald Trump am Ende wirklich wird, zerstreiten kann. Aber das, was wir jetzt gesehen, ist eher schon fast ein Rosenkrieg, würde ich sagen. Also, dass der eine dann seine Raketen stilllegt, wenn der andere ihm Regierungsaufträge entzieht. Also, das könnte durchaus spannend werden, was da noch geboten wird.
Mich hat die Geschwindigkeit gewundert. Also gerade noch aus dem Weißen Haus, beide haben noch einmal gequält gelächelt und dann kommst du raus und sofort geht Gollum, Gollum, Gollum. Ging es also sofort los. Und aber es ist, ich muss das Grinsen irgendwie aus dem Gesicht rausbekommen, weil ich ja bekanntermaßen von beiden nicht so große Fans bin. Und insofern, ich habe eine Win-Win-Situation, egal was sie sich um die Ohren hauen. Aber das ist ein bisschen gemein und menschlich verwerflich. Also, aber ja, wenn man sieht, was das für einen Impact bei Tesla, also wir nehmen am Freitag wie immer auf und gestern waren es mal eben minus 14 oder 15%. Nehmen wir es als unterhaltsames Kapitel mit, oder?
Das würde ich auch sagen.
Ja, also wenn man jetzt wetten müsste, also ich würde auf Trump setzen, ehrlicherweise, in dem kleinen Fight.
Wäre ich mir nicht so ganz sicher. Also wenn du mal guckst, wo Elon Musk natürlich auch Pionierarbeit geleistet hat und auch SpaceX, dann musst du auch viele Regierungsprogramme, also wenn du ihm die Aufträge entziehst, musst du auch viele Regierungsprogramme gleichzeitig einstellen. Also am Ende ist es, glaube ich, eine Kleinversion USA versus China. Ich hatte neulich in einem Video gesagt, die sind verheiratet. Eine Scheidung würde keiner überleben. So schlimm ist es vielleicht nicht bei Trump versus Elon, aber beide sind irgendwo extrem verflochten. Also es würde wahrscheinlich die USA weiterbringen, wenn sie sich einfach die Hand geben und sagen, wir reden zwar nicht mehr miteinander, aber wir können Geschäfte machen.
Ja, also zumindest dieses romantische Bild, was ich von den beiden im Kopf hatte, so Sonnenuntergang, die beiden irgendwie oberkörperfrei auf so einem Pferd reiten in den Sonnenuntergang hinein.
Nee, oberkörperfrei auf dem Pferd war jemand anders. Der war in der Bromance.
Ach ja, ich vergaß. Ja, stimmt. Ja gut, aber also der Showcase ist möglicherweise auch ein bisschen wackelig geworden, aber werden wir weiter beobachten. Wir haben auf jeden Fall in dieser Woche wieder sieben Themen mit dabei. Die sind großartig, die sind wunderschön, nicht mit Schweinefleisch gefüllt. Wir reden über Section 899. Was kommt da auf uns zu? Wir geben euch einen Zwischenstand. Ihr erinnert euch möglicherweise, unsere kleine DAX-Börsenwette, die wir Anfang des Jahres abgeschlossen haben. Da wollen wir euch mal abholen, wo stehen denn die Werte eigentlich? Wir haben die Frage mitgebracht, wie weit geht denn eigentlich die Uran-Rally? Dann eine interessante These. Ich hatte in dieser Woche ein Interview und mein Interviewgast Alan Galecki, liebe Grüße, hat die These mitgebracht. Also Dividendenkürzung, das wird der neue Megatrend. Und was dahinter steckt, das werde ich euch nachher verraten und dann Lars und Sebastian zur Diskussion stellen. Wir haben eine Hörerfrage von Dominik mit dabei. Ebenfalls liebe Grüße. Was halten wir von Vinci? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir sprechen über Silber. Ja, der Ausbruch ist da. Endlich über die 35 Dollar drüber getitscht. Und wir sprechen über die Frage, sehr interessante Frage, diese Rallye bei Nebenwerten, die doch in einigen Segmenten am Laufen war, ist da möglicherweise aktuell zu viel spekulatives Kapital drin. Wenn ihr eine Hörerfrage, ähnlich wie Dominik hier mal behandelt, hören möchtet, dann einfach unsere beide Dip-App runterladen, vollkommen gratis. Da gibt's eine Section Podcast-Ideen. 34.000 zufriedene Nutzer haben wir schon. Und wenn ihr euch anschließen möchtet, dann tut das doch gerne unter dem Link buy-the-dip.de. Der eben angesprochene Link, der hängt unten drin in den Shownotes. Und übrigens bekommt ihr nicht nur diese Podcast-Section, sondern jeden Tag taufrisch angefertigten Content von Lars, Sebastian und mir, den es nur dort gibt. So, und jetzt direkt rein ins erste Thema, Section 899. Sebastian, dein Thema, oder? Du hast es mitgebracht.
Ja, wenn man sagen kann, ich habe es mitgebracht, sag mal so, ich habe es auf die Agenda gesetzt. Wir haben dazu unglaublich viele Hörerfragen bekommen. Wir haben dazu viele Fragen in der App bekommen. Also man könnte fast sagen, es ist eine Multi-Hörerfrage. Und Section 899, ich würde mal sagen, ist ja momentan der Horrorbegriff für alle, die in den USA investiert sind. Und ich hole mal gerne unsere Zuhörer und Zuseher ab, falls diejenigen, die noch nicht von dem Begriff gehört haben, jetzt verunsichert sind. Donald Trump hat ja ein großes Gesetzpaket geschnürt. Er nennt das die One Big Beautiful Bill. Und dieses Gesetzpaket mit Steuererleichterungen, Investitionsanreizen und vielem, vielem mehr hat jetzt auch jüngst das Repräsentantenhaus passiert und steht jetzt kurz davor, dass es in den Senat, ich sage es jetzt mal salopp, eingekippt wird. Und tief in diesem Gesetzeskonvolut, da ist die sogenannte Section 899. Und die Section 899 bedeutet, und da wird's jetzt extrem spannend, dass das amerikanische Finanzministerium jedes Quartal an den Kongress eine Meldung abgeben muss über Länder, die diskriminierende Steuern gegenüber den USA oder US-Unternehmen erheben. Also konkretes Beispiel Europa. Wir dürften da auf jeden Fall mit reinfallen. Gibt's die Digital Services Tax. Das ist dadurch entstanden, dass man gesagt hat, naja, Großkonzerne wie Meta und andere machen zwar viel Geld und Umsatz und auch Gewinne in Deutschland beispielsweise, versteuern hier aber so gut wie nichts, sondern versteuern dann in Irland oder über noch andere Konstruktionen. Und diese Digital Services Tax wird gerade in vielen Ländern umgesetzt in nationales Recht und ist garantiert auch aus US-Sicht etwas, das wissen wir auch von Donald Trump, was dort als diskriminierende Steuer angesehen wird. Und um da jetzt ein Druckmittel aufzubauen, kommt die Section 899 ins Spiel, die dann Investoren aus Ländern, die also diese diskriminierende Steuer gegenüber US-Konzernen erheben, bestrafen soll. Und zwar dadurch, dass beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel, jemand aus Deutschland hat amerikanische Aktien, da gibt es die Quellensteuer von 30%, die muss man bezahlen. Bei ETFs kann die Quellensteuer auf 15%, kleiner Tipp am Rande, reduziert werden, wenn man einen ETF mit Sitz in Irland wählt, weil da noch ein älteres Doppelbesteuerungsabkommen vorherrscht. Aber bleiben wir mal beim Beispiel, jemand hat US-Aktien, zahlt da 30% Quellensteuer, der kann dann durch diese Section 899 mit Zusatzsteuern obendrauf belegt werden. Das heißt, pro Jahr kommen auf die ohnehin schon anfallende Steuer 5% an Steuer obendrauf. Das geht 4 Jahre lang so, bis zusätzliche 20% oben drauf gepackt wurden. Das heißt, im Extremfall kann es ausländischen Investoren in den USA so ergehen, dass sie am Ende 50% Steuer auf Zinsen, das ist aktuell noch ein bisschen umstritten, ob da auch Staatsanleihen drin sind, Unternehmensanleihen wahrscheinlich schon, möglicherweise auf Immobilienverkäufe und Gewinne, auf Ausschüttungen aus US-Firmen oder auch auf klassische Dividenden. Und das ist natürlich ein Hammer. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, Ich hatte da im Sonntagsvideo auch mal detaillierter noch drüber gesprochen. Geht das jetzt so erstmal durch den Senat oder geht die Section 899 raus? Das dürfte Erleichterung bedeuten. Oder geht es durch das ganze Gesetz mit Section 899? Dann ist es ein scharfes Schwert, weil im Gegensatz zu Zöllen, die der Präsident selber verhängen kann, hätte ja dieses Gesetz dann wirklich beide Kammern des Kongresses passiert. Und das führt natürlich dazu, dass es viel fester verankert ist und man sich die Frage stellen muss, wenn dieses Gesetz angewendet werden sollte, ob dadurch dann nicht die Kapitalflucht, die Kapitalrotation, und ich bin auch gleich fertig mit meinen Ausführungen, ich referenziere nur noch mal kurz auf unsere App, weil Lars und ich am Mittwoch einen Doppelpodcast aufgenommen haben, den haben wir exklusiv in der App veröffentlicht. Für alle, die es nicht wissen, es gibt noch einen By the Dip Exklusiv-Podcast nur in der App, nicht außerhalb in den verschiedenen Plattformen. Und da haben Lars und ich uns mal Gedanken darüber gemacht, ob in den USA nicht sowieso gerade schon eine Art Kapitalflucht stattfindet, gerade in andere Regionen wie Europa. Man kann das an verschiedenen Kennzahlen auch festmachen, dass wirklich Kapital abgezogen wird, wie seit der großen Finanzkrise nicht. Wir ordnen das auch ein, ob man sich daraus Sorgen machen muss oder eher nicht, welche Werte und Regionen betroffen sind und welche profitieren. Also da gerne unbedingt mal reinhören. Das seht ihr oder findet ihr in der Podcast-Section. Aber wenn jetzt diese Sektion 899, diese Zusatzsteuer auch noch gezogen werden sollte, dann dürfte die Kapitalrotation aus den USA deutlich größer sein als das, was wir aktuell sehen. Und da natürlich die Frage mit langem Anlauf, den ich jetzt genommen habe, wie seht ihr das? Hat das Potenzial, dass wir wirklich eine nachhaltige Kapital- und einen nachhaltigen Kapitalabzug aus den USA sehen? Oder ist das irgendwie für die Märkte und Anleger verkraftbar?
Zwei kurze Verständnisrückfragen noch, gerne, um den Sachverhalt ein bisschen zu konkretisieren. Also A, wie konkret ist diese Ausgestaltung, welche Länder für diese Section 899 Strafsteuer in Betracht kommen. Also ist das jetzt einfach mal so, ach, die behandeln uns unfair, das passt uns jetzt gerade nicht. Oder gibt es da wirklich harte Kriterien? Das ist Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2, weil ich das also auch als Rückfrage häufig in unserer App gesehen habe. Wären tatsächlich dann auch ETFs davon betroffen?
Also ich mach's mal kurz und antworte auf deine zwei Fragen. Nummer 1, es ist zu formuliert mit diskriminierender Steuer. Das heißt, ich glaube, da ist auch irgendwo ein bisschen eine Öffnungsklausel mit drin, weil vielleicht sagst du am Ende, naja, nur China diskriminiert uns, aber Europa nicht. Also kurzum, da steht jetzt nicht eine Liste von Ländern, sondern man lässt sich das relativ frei, wer da betroffen ist und welche Steuern. Donald Trump sieht ja zeitweise auch eine Mehrwertsteuer als diskriminierend. Das hatten wir auch schon. Also keiner weiß konkret, wen es da wirklich treffen wird. Und natürlich die zweite Frage ist, ja, was war deine zweite Frage?
ETF.
Die ETFs.
ETF. Ja, sorry. Die ETFs, naja, die ETFs investieren in den USA und dann muss man natürlich gucken, wo der ETF-Emittent sitzt. Und theoretisch müsstest du dann es eigentlich herunterrechnen. Und ich glaube mal nicht, dass die großen ETF-Emittenten sagen, okay, der Hell aus Deutschland hat einen Irland-ETF. Also möglich wäre es. Aber das ist genau der Punkt, wo ich mich auch frage, ob man vielleicht sowas mit ETFs, die dann nicht in Deutschland domiziliert sind, sondern woanders in einem Land, was eben nicht unter diese Sondersteuer fällt, ob man dadurch das umgehen kann. Aber wir müssen erst mal sehen, wird das überhaupt die beiden Kongresskammern oder den Senat jetzt passieren und wird es dann gezogen, gegen welche Länder auch immer, und können wir das mit ETFs eventuell umgehen? Weil das ist auch so mein Trick 17.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das BlackRock und Vanguard und die großen Asset Manager finden, dass dann halt ihre ETFs, die sie in Irland domiziliert haben, für europäische Anleger, dass die dann also auch davon betroffen sind. Also es trifft dann am Ende des Tages sogar die eigenen Konzerne. Ich glaube, die finden das nicht so lustig. Dann, ja, dieses Gesetz zahlt darauf ein, falls es wirklich durch den Senat geht. Ich sehe da eigentlich nicht so große Chancen, weil, also wenn er den Dollar schwächen will, gutes Gesetz. Wenn er seine Anleihen refinanzieren will, schlechtes Gesetz. Also es zahlt schon wieder überhaupt nicht auf irgendwie seine Ziele ein, die er so hat. Lars, ich glaube, du hast in einer Sprachnachricht schon kundgetan, dass du es mehr oder weniger auch unter der Rubrik Verhandlungsmasse verbuchst. Ich gebe mal den Staffelstab an dich weiter.
Ja, also ich nach derzeitiger Lage denke ich schon, dass es durchkommen könnte. Wobei man auch sagen muss, dass die meisten Gesetzesentwürfe dann noch verschiedene Anpassungen brauchen. Aber einfach, wenn wir uns die Mehrheiten anschauen, dann könnte das Gesetz tatsächlich durchgehen. Damit tritt natürlich kein Automatismus in Kraft, dass es dann auch sofort wirkt. Das heißt also, der Einsatz dieses Schwertes, der obliegt dann wiederum dem Präsidenten. Und ja, ich glaube, du willst ja letztlich, wenn es dir darum geht, deine eigene Wirtschaft zu stärken und eine bessere Verhandlungsposition zu haben, dann machst du das ja in der Regel mit Instrumenten, die dich nicht schwächen. Und natürlich spielt es eine ganz große Rolle, ob Staatsanleihen hier mit drin wären oder nicht. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Wären also Staatsanleihen auch davon betroffen, ja, wo würde das Kapital hinfließen? Eben nicht in amerikanische Staatsanleihen. Deswegen gehe ich mal davon aus, die würde man hier rausnehmen. Aber unter dem Strich willst du mit so einem Gesetz ja vielleicht eine Drohkulisse aufbauen. Für mich ist es kein, also zuerst nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich an vielen Stellen auch die Headlines gelesen habe, Steuerhammer und so weiter und USA investierbar. Die allermeisten Aktien, würde ich schon sagen, nicht alle, aber die allermeisten Aktien, die auch deutsche Anleger im Depot haben, sind ja Wachstumsaktien. Das heißt also, Kursgewinne werden ja weiterhin in Deutschland besteuert. Damit hat ja die amerikanische Regierung überhaupt nichts zu tun, sondern Abgeltungssteuer, die zahlt der Anleger, der Investor immer dort, wo er sitzt. Es geht also wirklich um Dividenden und es geht um Ausschüttungen. Und das ist natürlich auch nachteilig, aber du schwächst doch den eigenen Finanzplatz. Und deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in der Gestaltung kommt. Was aber vielleicht sein kann, ist, dass man, und das der zeitliche Ablauf ist vielleicht kein Zufall, dass man hier klar machen will, dass mit den Digitalsteuern, das solltet ihr euch überlegen. Denn das würde natürlich die Unternehmen, die US-Unternehmen ganz massiv betreffen. Und wenn wir gucken in dem Zollstreit, die EU hat ja ins Spiel gebracht, logischerweise, weil amerikanische Güter gar nicht denen, das ist als Verhandlungsmasse nicht so interessant, dass sie eben genau das macht, dass Dienstleistungen auch besteuert werden. Dadurch hast du natürlich eine ganz andere Verhandlungsmacht. Und das dann 2 Wochen später in diese Big Beautiful Bill, dass dann 899 mit eingebaut wird, das ist vielleicht ein Signal, wenn ihr das macht, dann machen wir das auch. Und diese Art der Sandkastenrhetorik ist nun mal das, was uns in den letzten Monaten beschäftigt. Aber schwer vorstellbar, dass es dann genauso kommt. Denn Kapital ist sehr schnell willig, auch woanders hinzufließen. Es gibt auch anderswo Renditen, gerade wenn wir auf den Anleihenmarkt schauen. Ja, es macht wenig Sinn. Und wenn die Kollateralschäden so hoch sind, warum solltest du es dann umsetzen?
Wenn du dann aber wieder einbeziehst, sagen wir mal, wir stellen jetzt mal die These auf, Trump wäre wirklich smart, dann könnte man ja auch davon ausgehen oder beziehungsweise ja einfach mal die These aufstellen, dass er vielleicht auch diese Section 899 ganz bewusst dort mit hineingenommen hat, um eben möglicherweise den Anleihenmarkt zu schwächen. Finanzplatz, also Wall Street, ist ihm möglicherweise egal, weil seine Trump-Familie ja gerade auch an gewissen Kryptofirmen irgendwie bastelt. Also das bedeutet, dass das könnte man ja, das ist ja, also frech, ich weiß.
Was für ein verschwörerischer Gedanke.
Ja. Ich, wenn ich kurz darf, man braucht gar keine Verschwörung in Richtung Krypto. Wenn du mal reinschaust, also vielleicht diejenigen, die sich viel mit amerikanischer Politik beschäftigen, die haben den Namen Steven Miran schon mal gehört. Und der hatte ja diese Blaupause vorgegeben, wie er eine komplette Neuordnung des Welthandels und die Rolle der USA sieht. Und er sagt ja auch, der Dollar ist viel zu hoch. Das hat die Industrie einfach im Midwest und so komplett zerstört. Das hat dazu geführt, dass auch der ganze mittlere Westen und alles in den USA einfach ausgeblutet ist industriell und dass ein schwacher Dollar einfach das A und O ist, was die USA brauchen. Und da führt er auch aus, und das ist interessant, dass er sagt, der amerikanische Kapitalmarkt ist auch schuld, weil die ganze Welt hat in den USA investiert, weil der Dollar die Weltleitwährung ist, war und ist, sage ich mal, weil in den USA entsprechend auch ein sehr liquider Kapitalmarkt vorhanden war und immer noch ist. Und genau diese Section 899 geht nämlich genau in die Ausführungen, die er da getätigt hat, den amerikanischen Aktienmarkt und Kapitalmarkt relativ gesehen zu schwächen, weil dann viel weniger Kapital in die USA geht, viel weniger Nachfrage nach dem Dollar herrscht, sogar Kapital abgezogen wird. Dadurch wird der Dollar verkauft und geschwächt. Und das hat natürlich zur Folge, wenn man jetzt nur dieses Drehbuch mal hernimmt, ist Section 899 genau das, was da drin gefordert wird. Also vielleicht hat Steven Miran gerade auch wieder ein bisschen Oberhand, bevor Scott Bessent hier wieder eingreift und sagt, naja, guck mal, was wir refinanzieren müssen.
Nee, weißt du, wer wirklich eingreift? Der Anleihenmarkt, weil ich denke, richtig. Jamie Dimon hat absolut recht. Der hat doch jetzt neulich schon in einem Interview gesagt, also der Anleihenmarkt wird zusammenbrechen und da kommt sehr großes Ungemach auf uns zu.
Also und wir haben einen Punkt noch, weil ich das können wir vielleicht auch noch separat mitnehmen, weil wir jetzt schon lange drüber gesprochen haben. Aber ich glaube, das ist die kurzfristige Lösung und auch das kurzfristige Ziel, der schwächere Dollar. Man kann ja relativ leicht, also ein schwächerer Dollar würde den Chinesen wieder ermöglichen, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen und so weiter. Also auch das Refinanzierungsproblem würde durch einen schwächeren Dollar gelöst. Deswegen lass es uns nochmal extra mitnehmen. Ich glaube tatsächlich, dass es das Ziel ist. Ob du es allerdings so rum erreichst durch schwächere Nachfrage, das sei mal dahingestellt. Aber dass das im Hintergrund das große Ziel ist, dem würde ich zustimmen.
Und wo liegt dieses Gleichgewicht? Also liegt das bei 1,15, 1,25 oder 1,50? Das ist ja auch eine wichtige Frage.
Ja, 20% wären ideal, ist aber natürlich auch ein großer Schluck aus der Pulle, ne? Also 20% Abwertung. Und also sagen wir, ich bin dementsprechend auch positioniert. Also von mir aus darf der Dollar ein bisschen abwerten. Keine Anlageempfehlung. Natürlich nicht.
Lass uns mal rübergehen zu unserer kleinen DAX-Wette. Also da kann ich euch jetzt mal ganz kurz abholen. Also wir haben Anfang des Jahres mal wieder eine kleine Wette abgeschlossen. Jeder von uns hat 3 Pferdchen sich rausgesucht, die bis zum Ende des Jahres dann entsprechend ja hoffentlich die beste Performance liefern. Also aus Sicht von uns dreien individuell jetzt gesprochen. Ich habe gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wen ihr rausgesucht hattet. Sebastian, du warst, glaube ich, wieder bei Infineon, oder?
Genau. Ich hatte ja die These, dass ich hoffte, dass etwas Feenstaub von Nvidia vom ganzen KI-Halbleitersektor ein bisschen auf Infineon tropft. Wenn ich jetzt mal drauf schaue, aktuell dieses Jahr Infineon 15% im Plus, DAX 21%, Nvidia minus 8. Also ja, 15%. Also vielleicht können wir da noch ein bisschen aufbauen. Wo stehen eure Werte?
Ja, ich hatte ja zwei mitgebracht und ich glaube, ich habe mich dafür den falschen leider entschieden. Denn ich hatte Heidelberg Materials mitgebracht als Idee und Vonovia. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich nicht die Heidelberg Materials leider genommen. Wäre aber besser gewesen, weil dann wäre ich jetzt nämlich bei 49%. Also hätte den DAX outperformed und ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, Siemens war Lars wert. Ich glaube, da wäre die Heidelberg auch besser gewesen. Aber um es kurz zu machen, ich habe die Vonovia genommen und die ist gerade ja eigentlich plus minus null. Mehr oder weniger nicht bewegt seit Jahresanfang. Ja, jetzt aktuell zumindest. Blöd.
Ja, das muss ich manuell ausrechnen. 218 minus 184 durch 184. Ja, mit 18,5% die Siemens.
Knapp vor allen. Bist du knapp vor mir?
Ja, aber das ist natürlich angesichts eurer Tipps, hatte ich mir schon einen höheren Vorsprung erwartet.
Ja, Moment. Also Heidelberg. Ich sag nur Heidelberg.
Achso, nee, dann bringen wir das nächste Mal. Du hättest dir einen Joker kaufen können. Das hast du aber nicht gemacht.
Ja, habe ich nicht gemacht.
Ja.
Habe ich vergessen. Oder ihr habt es rausgeschnitten. Eigentlich habe ich es gemacht und ihr habt es hinten rausgeschnitten.
So manipulieren was ich nicht verstehe, ist, ihr habt doch gar keine moralischen Bedenken. Warum habt ihr denn nicht einen von den Rüstungswerten genommen oder den Rüstungswert genommen? Nur ich bin noch so versifft, links grün naiv. Ich verstehe nicht, dass Sebastian nicht konsequent auf die, oder sind die dir schon zu lang weit gelaufen?
Die waren mir damals zu weit gelaufen. Und wie gesagt, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt in Deutschland mit Halbleiter und mit Infineon, wir hatten ja die Aktie neulich ausführlicher besprochen und ich habe es auch nicht im Depot, aber dass da zumindest eine Fantasie entstehen kann, die diesen Rüstungsgedanken überflügeln kann. Und das hat sich so gesehen bisher nicht manifestiert.
So gesehen ist die Reinsichtung
gerade gesagt.
Prozent gestiegen.
Ja, genau. Dass du gerade gesagt hast, ja, die war mir damals ein bisschen zu weit gelaufen. Jetzt nochmal 200% gemacht. Aber jetzt ist sie wirklich zu weit gelaufen.
Jetzt definitiv. Also jetzt wirklich.
Ja, jetzt aber wirklich.
Ja.
Nee, was war denn mein Take? Also bei Heidelberg Materials war das, glaube ich, der Ansatzpunkt war eigentlich, dass die, also möglicher Frieden in der Ukraine, entsprechender Bedarf an Produkten von Heidelberg. Und es gibt zwar keinen Frieden, aber es gibt offenbar zumindest eine Erwartungshaltung in der Aktie. Und ich glaube, die Zahlen, die Heidelberg geliefert hat, sind auch sehr, sehr gut. Und bei der Vonovia, da war ganz schnöde eigentlich, Zinsen kommen runter, Finanzierungsbedingungen werden besser bei Vonovia und das spiegelt sich dann letztendlich auch im Aktienkurs wieder. Das war bislang zumindest nicht richtig.
Und Timo, bei Heidelberg nicht zu vergessen, ja dieses Rieseninfrastrukturpaket, was ja Friedrich Merz noch
kurz... Ja gut, damit konnte man aber Anfang des Jahres ja noch nicht rechnen. Also
genau,
das
hat natürlich auch...
Information. Ach so, genau, warum die jetzt so gut gelaufen sind. Genau. Naja, das ist nochmal ein sehr guter Hinweis, das stimmt natürlich. Das zahlt ein auf die Performance. Ja, und bei Siemens, ja, was war da eigentlich dein Anlagecase?
Buy the Dip ist das Gebot der Stunde hier im Podcast. Und was für Aktien gilt, gilt schon lange für uns. Wenn du zuhörst, aber noch kein Abonnent bist, dann klicke jetzt auf den Abo-Button der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse zukünftig keine einzige Folge mehr.
War und ist, dass ich nach wie vor ein großer Fan bin von Infrastrukturwerten. Wir müssen bei mir natürlich auch noch einmal Dividendenzahlung oben drauf rechnen. Das verändert jetzt nicht alles, aber
ich sag's. Auf einmal sind sie bei 118%.
Nee, 3% mehr halt. Aber nein, abgerechnet wird ja auch zum Schluss. Ich würde ja niemals im Juni abrechnen, wenn unser kleines Börsenspiel hier bis Dezember doch wohl geht. Ich finde Siemens hat, glaube ich, so ein bisschen das Problem, Wir wollen nicht vergessen, eigentlich könnte ich ja auch sagen, Siemens habe ich gesagt, ich habe nur vergessen, ich meine,
so, das Energy. Ja, so. Ja, das haben wir auch rausgeschnitten.
Das wurde rausgeschnitten. Da hat man nur so einen bewegenden Mund gesehen und dabei habe ich Siemens Energy gesagt. Nein, also die gehörten ja mal mit dazu. Die Siemens-Abspaltung sind recht erfolgreich gewesen. Siemens ist so ein bisschen gemischt Warenladen, aber eben auch viel Infrastruktur. Und deswegen, ich finde die Aktie gar nicht, ich bin nicht investiert, weil sie für mich eben nicht klar genug zuzuordnen ist. Aber ich finde den Wert nicht unspannend, muss ich sagen. Also ich, insbesondere auf Sicht der nächsten Jahre, es fließen doch auch viele Aufträge aus Deutschland im Infrastrukturbereich, auch im digitalen Infrastrukturbereich, logischerweise an deutsche Firmen. Und dass Siemens ja auch ein sehr großer Arbeitgeber davon profitieren dürfte in den nächsten Jahren, davon gehe ich aus. Wenn am Ende des Tages zwei Aktien einen Index komplett dominieren und zum Teil natürlich durch die Gewichtung dann auch mit hochziehen, dann ist es nicht unbedingt eine Schande, dass eine Aktie dann schlechter läuft als der Index.
Ich finde diese Strategie von Roland Busch ziemlich, also sagen wir mal, also nicht smart, das wäre jetzt falsch gesagt, weil dann schwingt eine Bewertung direkt wieder mit. Interessant. Sagen wir es mal so, vielleicht sollten wir uns damit mal beschäftigen, weil er sagt ja, ja gut, Siemens ist kein Industriekonzern mehr, sondern wir werden eigentlich ein Tech-Konzern. Und das müssten wir eigentlich mal auf die Agenda setzen. Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Also ihr könnt ja auch gerne mal in den Shownotes beziehungsweise in der Kommentarspalte einfach mal schreiben, ob euch das interessieren würde, dass wir darüber mal sprechen. Aber lass uns an dieser Stelle einfach mal rübergehen zu Uran. Und ja, Uran, da ist eigentlich, Sebastian, müsste eigentlich dein Thema sein, aber ich glaube, Lars hat es mitgebracht, oder?
Ich habe für einen stattlichen Betrag, habe ich Sebastian quasi
das Thema abgekauft.
Den Slot so gegeben und jetzt muss ich es als mein, ich muss Uran als mein Thema mitnehmen. Hallo. Dabei bin ich auf eine Schule gegangen, wo alle Autos hinten Atomkraft, nein, danke, hinten drauf hatten und mit Geld kann man
schön
nicht essen.
Schön die
oder
Siemens-Rendite
so
an Sebastian überwiesen.
Für eine Handvoll
oder andersrum.
Ja, die Uran-Aktien sind sehr gut gelaufen. Das liegt meines Erachtens nicht nur, aber das ist das, wovon man sehr häufig liest momentan. Donald Trump möchte ja in den USA mit seiner Nuklearinitiative dafür sorgen, dass Atomkraftwerke gebaut werden, mehr Atomkraftwerke gebaut werden und insbesondere der Regulierungsvorgang zu Beginn, Planung und so weiter, dass das schneller absolviert werden kann. Daraufhin sind viele Werte angesprochen und ich bin mir gar nicht so sicher, wie Sebastian das Thema angegangen wäre. Es kann durchaus sein, das ist jetzt ein Thema, das ist im wahrsten Sinne des Wortes hot. Ich möchte also nicht ausschließen, dass die Uranwerte hier weiterlaufen. Man muss aber ganz klar unterscheiden zwischen denen, die hier Infrastruktur bereitstellen, also Aufträge aus dem öffentlichen Bereich bekommen, und diejenigen, die tatsächlich Uran produzieren und dann auch Uran verkaufen. Denn die Nachfrage, die dort durch neue Initiativen entsteht, die ist natürlich mindestens noch eine Dekade von uns entfernt. Also bisher, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die letzten, das neueste Kraftwerk, was in den USA ans Netz gegangen ist, das war, glaube ich, 2024, hat 17 Jahre gebraucht von der Planung bis hin zu dem Tag, an dem dann zum ersten Mal Strom produziert wurde. Und selbst wenn sich der Zeitraum auf chinesische Verhältnisse verkürzen ließe, das heißt also 8 bis 10 Jahre, dann entsteht natürlich aus dieser Initiative jetzt noch keine zusätzliche Uran-Nachfrage. Und darüber hinaus muss man auch noch festhalten, dass die absolute Nachfrage nicht viel höher ist als vorher, denn schon Joe Biden hat bemerkt, dass die Kraftwerke in den USA unglaublich alt sind. Im Schnitt 40 Jahre. Und allein unter dem Aspekt wundert es nicht, dass man darüber nachdenkt, hier jetzt weiterzubauen. Was ich damit sagen will, unabhängig davon, was man von dieser Art der Energiegewinnung hält. Sie ist am Anfang immer relativ teuer. Eine Uran-Nachfrage entsteht dadurch aber jetzt in diesem Moment nicht zusätzlich. Wodurch das aber passieren kann, bin gleich fertig, sind die möglichen Sanktionspakete. Denn wir merken, dass die Bro-Ship zwischen Donald Trump und Wladimir Putin so ein bisschen abkühlt. Und dann schaust du natürlich darauf, okay, wo können Druckmittel entstehen? Und die USA sind mittlerweile deutlich unabhängiger von den Uranlieferungen aus Russland als sie das und der Ukraine, als sie das früher waren. Von daher wäre das ein geeignetes Druckmittel. Und ich glaube, dass der Uranpreis auch deshalb angesprungen ist, weil das eine logische Sanktion wäre. Du schadest dir nicht selber, du setzt aber andere Verhandlungspartner dadurch unter Druck. Und das könnte auch dafür gesorgt haben, dass der Uranpreis ansteigt.
Stichwort Uranpreis. Ich gebe mal für alle kurze Info mit. Also wir stehen jetzt bei so $72 pro Pfund und hatten so im März ein Tief bei etwa $63 pro Pfund. Also da ist auf jeden Fall noch Aufwärtspotenzial drin. Gerade wenn, genau, und das ist der Kicker, Lars, wenn hier Sanktionen gegen Russland kommen und die ja dann, je nachdem wie sie durchgesetzt werden, also Frankreich beispielsweise kauft noch relativ viel in Russland und auch China natürlich. Also wenn man da versucht, die Chinesen abzuschneiden, dann verlagert sich die Nachfrage natürlich auf andere Bereiche. Und ich bin ja schon lange, und ich werde es auch bleiben, in Cameco oder Cameco investiert. Und die zeitweise war ich mal 150% vorne, dann 70, jetzt wieder deutlich über 100. Also ich bin vollkommen überzeugt, die Uran-Story geht weiter. Sehe aber jetzt gerade bei kleineren Werten, also Lars, du hast es schon touchiert, so eine Oklo beispielsweise, die in Deutschland noch gar nicht handelbar ist, die muss man dann eher in USA ordern. Oder Zentrifugenhersteller wie Centrus Energy. Also jeder, der da mal einen Deep Dive noch haben möchte, da hatte der Armin bei uns es müsste der Mittwoch gewesen sein, wirklich ein langes Posting in die App reingehauen. Und wer, und das sage ich jetzt nicht, weil das bei uns gemacht hat, sondern ich habe das mit Begeisterung auch gelesen, als jemand, der im Uransektor gerne investiert, bevor man sich aktuell wirklich umschaut nach irgendwelchen Werten, sollte man das mal lesen, wie das auch zustande kommt, weil man muss hier wirklich genau trennen zwischen großen etablierten Werten und kleineren, die immer wieder Aktien ausgeben müssen, um überhaupt das zu erreichen, was sie da vorhaben. Also wie Lars sagt, es gibt die großen Kraftwerke, die brauchen 12 bis 17 Jahre. Es gibt auch diese kleinen, diese Small Modular Reactors, also diese kleinen Reaktoren. Da ist aber noch viel Zukunftsmusik drin. Da wird viel Geld benötigt werden, bis das überhaupt marktreif wird. Und da momentan aufpassen, bevor man hier die Story einfach blind kauft, weil da noch viel Geld benötigt wird, bevor da überhaupt ein Erfolgserlebnis am Ende stehen kann. Also deswegen, ich glaube an die Uran-Story, aber ich glaube nicht an alle Werte, die da gerade so krass gehypt werden.
Sag mal, ist Cameco eigentlich, oder Cameco, sind die profitabel?
Die sind es, aber wenn du mir, gib mir kurz Zeit.
Ja, nimm dir gerne die Zeit. Weil, weißt du, ich frage mich gerade, ob also das ist ein Nice-to-have fürs Portfolio, oder? Also, wenn man Uran jetzt nicht im Portfolio hat, dann ist das jetzt nicht so, als würde man da einen ganz riesigen Portfolio-Fehler machen, oder?
Du hast recht, das ist ein kleiner Markt. Ich bin auch, für mich sind das halt Story-Stocks. Also ich bin ja großer Fan. Wenn einer wirklich buy and hold kann, quer durch alle Sektoren, dann ist es Sebastian. Das muss man auch einfach mental ja abkönnen, zu sagen, das ist bei mir ganz klar im Bereich aktiver Handel, weil es eben Story-Stocks sind. Zumindest aber, und das ist der entscheidende Unterschied, wenn es profitable Story-Stocks sind, also Narrative letztlich, die mal gespielt werden an der Börse und dann verschwindet das Narrativ auch wieder, dann fallen die Korrekturen nur groß aus. So wie auch bei Cameco.
Also nicht episch, sondern nicht, nur groß.
Nicht verheerend episch. Aber bei denen, das ist auch so ein bisschen, hat gar nichts damit zu tun, aber das ist so ein bisschen das Problem, wenn man sich Biotech-Hoffnungsträger für irgendwann ins Depot legt. Wenn die Börse in eine Risk-Off-Phase kommt, dann verdienen Unternehmen, bei denen am Horizont noch nicht absehbar ist, wann sie Geld verdienen, dann verlieren die so überproportional, dass die Werte eben anschließend einfache Prozentrechnungen oft sich verdoppeln und verdreifachen müssen, um dann überhaupt wieder beim Ursprung anzukommen. Und so diese Charts, die man auch manchmal hinten, weißt du, auf der letzten Seite vom Aktionär sieht, was wäre aus 1.000 Euro in sowieso geworden, das sind praktisch nie solche Geschichten. Das sind immer große Wachstumsgeschichten von Unternehmen. Gibt es eine Costco oder eine Constellation Brands oder so?
Netflix,
ja, absolut. Netflix, natürlich die Mac 7 und so weiter. Das sind nie solche oder ganz selten, wo man sagt, na, irgendwann wird man mit dieser Technologie dann Geld verdienen. Weil Das ist der Unterschied in solchen Zeiten, in denen, die werden wir auch mal erleben, in denen die Börse eben nicht mehr Risiko kauft. Wenn der Gewinn noch nicht zu sehen ist, dann wird brutal verkauft. Und deswegen sind das für mich keine Buy-and-Hold-Sachen. Das kannst du machen, wenn du einen Venture-Capital-Fonds hast und du bist ausgerichtet auf die und du legst dir 5 oder 10 rein und dann müssen 2 oder 3 müssen sich vervielfachen, der Rest verglüht in Schutt und Asche.
Sebastian, ist das eine Buy-and-Hold-Position bei dir?
Absolut, das ist für mich eine langfristige Position. Ah, ja. Und ich bin irgendwo bei Lars mit den Story-Stocks, aber Cameco ist, wenn du wenn ich jetzt sage, mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann würde das ja bedeuten, dass der Lars mit geschlossenen Augen durch die Welt geht.
Die verdienen ja Geld. Ich habe ja gesagt, wenn sie Geld verdienen, ist okay.
Also mir geht es darum, wenn du guckst, wo geht die Energie hin? Und Energie benötigen wir, das ist keine Story. Und ich habe auch Ölwerte langfristig im Portfolio, aber ich habe auch Werte, da gucke ich mal öfter drauf wie bei Öl. Ich bin sicher, die werden noch viel Geld verdienen, weil keiner macht mehr ein Öl-Startup, keiner sucht mehr groß nach Öl und wir werden noch länger Öl brauchen, als wir es wollen. Aber wo geht denn das hin? Also wenn du nur auf die Stromnachfrage mal schaust, die ganzen Datenzentren, die Werte, die da jetzt genannt werden, das sind unglaubliche Werte. Und wenn du dann mal gegenrechnest, was überhaupt ein Atomkraftwerk da bewerkstelligen kann, da brauchst du Dutzende und Hunderte. Und natürlich geht der Trend in Richtung Sonne und Wind. Aber du siehst in den USA gerade jetzt Meta, der Deal mit Constellation Energy. Neue nimmt Strom ab 2027 ab. Letztes Jahr Microsoft von Three Mile Island soll auch ein Deal kommen. Das heißt, die müssen irgendwie die Grundlast hinkriegen, neben den ganzen Renewables und Erneuerbaren. Und das ist in meinen Augen Uran. Und das wird wahrscheinlich auch perspektivisch wieder Gas als Story werden, weil du irgendwas brauchst, was du schnell befeuern kannst. Um jetzt aber nicht abzuschweifen, sondern mal, Lars, wolltest du was sagen? Weil ich habe die Zahlen.
Ja, ein Punkt, weil es so wichtig ist. Das ist so wie bei dem anderen Podcast, supporten und unterstützen euch. Ne? Renewables und Erneuerbaren, jetzt beides gleich. Nee, also du hast vollkommen recht. Das ist das Bottleneck. Deswegen auf Energy brauchst du auch im Depot. Und ich finde es auch okay, wenn man sagt, ja, für mich ist da Uran mit drin. Also super, super Podcast. Wir haben es ja auch in der App besprochen mit dem Eric Schmidt, der sagte, das Bottleneck schlechthin für KI ist Energy. Die reicht schlicht und einfach nicht aus, die wir da haben. Wir müssen diese ganzen Datenzentren ja auch versorgen. Und wenn man überlegt, dass wahrscheinlich wird es der Faktor sein, der die Entwicklung von KI ab einem gewissen Punkt bremst. Vielleicht ist es auch gut für uns, aber es ist nicht beantwortet, wo diese ganze Energie herkommen soll. Und deswegen bauen die Chinesen ja auch wie blöd Renewables, sind weit über 50% schon angekommen. Und dann kommt immer, ja, sie bauen auch Kohlekraftwerke. Exakt, weil du eben momentan, du baust auf der einen Seite, brauchst du die Energie, um überhaupt im erneuerbaren Bereich diese ganzen Ausbauten machen zu können. Und dann hast du auch noch KI. Also die Energienachfrage, die wird absehbar weiter steigen. Insofern, ich finde deine Cameco-Position vollkommen in Ordnung.
Und dann kommen ja auch noch die Quantencomputer. Da wird ja nochmal ein zusätzlicher, weiterer, riesiger Energiebedarf bestehen. Und da sind wir jetzt wieder bei den Story-Stocks. Ne?
Es geht
Cameco und D-Wave. Das ist Sebastians Altersvorsorge.
ja. Apropos Altersvorsorge. Ich sage mal für alle noch die Zahlen, da du gefragt hast. Also, ja. Cameco ist profitabel. Im laufenden Geschäftsjahr geschätzt 3,4 Milliarden Umsatz bei 1,7 Milliarden EBITDA. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall Profitabilität. Nächstes Jahr wird geschätzt, dass das EBITDA nochmal um 22% ansteigt. Auch der Free Cash Flow, ihr wisst ja, das ist so eine meiner Lieblingskennzahlen, in diesem Jahr gut 500 Millionen, im nächsten Jahr 900 Millionen und dann schon über 1 Milliarde. Also wir reden hier nicht von einer Story, könnte mal irgendwann Geld verdienen und vielleicht wuppen sie das Ding, sondern von einem wirklich hochprofitablen Unternehmen. Und nur deswegen habe ich es auch langfristig. Ich würde mir jetzt eine Oklo nicht ins langfristige Depot einlegen. Ich finde, die Story, die da gebaut wird, das ist schon irgendwo ein bisschen so Elon Musk-Niveau, was man da versucht zu disruptieren. Aber da wird viel Geld noch reinfließen müssen und du musst die Investoren, denke ich, relativ lange noch bei der Stange halten, bevor das kommt, was da geplant ist. Also deswegen auch bei diesen Story-Stocks eigentlich unterscheiden, wo ist eigentlich nur Story? Klar, da habe ich ganz viel Potenzial nach oben, aber auch viel Potenzial nach unten. Und wo habe ich einen Wert, der da mitspielt und der halt auch schon Geld verdient und dann auch entsprechend alles aussitzen kann? Und da ist halt Cameco in dem Sektor sicherlich die konservativere Variante. Es gibt ja noch die Kasatomprom aus Kasachstan, aber da ist mir zu viel Staat und Politik drin. Deswegen, ich mag lieber den kanadischen Wert, die Cameco.
Ja, und wenn du da halt nochmal tätig werden solltest in der Cameco, dann würdest du das ja auch im Buy the Dip Plus
auf jeden Fall
letztendlich auch ankündigen. Und
ja, erstmal wird er wahrscheinlich bald vom Unternehmen nach Kanada eingeladen. Da will doch jemand hier, da sind die Einreisebestimmungen auch einfacher.
Naja, von uns dreien müsste ich ja die einfachste Einreise in die USA haben, oder?
Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ich werde auf einige Tage vermutlich da ohne...
Lars ist auf der Blacklist.
Ja,
oder kennt ihr The Terminal, den Film? Ich glaube, ja. Lars, du wärst dann so einer.
Ja, aber ich habe ja dank meiner zahlreichen Kreditkarten überall Lounge-Zugang. Ich muss ja nicht da rumlungern unter den Bänken.
Aber immer nur 3 Stunden.
Aber stell dir vor,
aber
stell dir vor, du könntest Catherine Zeta-Jones dann kennenlernen und... Obwohl, bist verheiratet.
Könnte die, ja, aber sehr, sehr ähnlich. Könnte die Schwester meiner, die ältere Schwester meiner Frau sein.
Gut gerettet.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, das ist richtig. Und ja, da mir da jetzt auch die Worte fehlen angesichts dieses richtig guten Geistesblitzes von dir, gehe ich jetzt einfach rüber zum nächsten Thema. Und zwar Dividenden. Das ist ein Thema, was ich mitgebracht habe. Jetzt nicht im Kontext von Section 899 verstehen. Denn tatsächlich habe ich in dieser Woche ein Interview mit dem Aktienanalysten Alan Galecki geführt, der meines Erachtens nach eine hochinteressante These mitgebracht hat, die so ein bisschen abseitig ist, aber die es wert ist, hier definitiv im Podcast auch nochmal behandelt zu werden. Er hat nämlich gesagt, dass er schon vor einigen Jahren die These aufgestellt hat, in der laufenden Dekade könnten Dividendenkürzungen zu einem regelrechten Megatrend werden. Also insbesondere die Dividendenkönige, die Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die ja sehr regelmäßig Dividende bezahlen, also sehr konstant über Jahrzehnte. Und die es geschafft haben, also auch dann letztendlich ihre Dividende entweder konstant zu halten oder halt auch laufend zu erhöhen. Und das sind Unternehmen, die höchstwahrscheinlich in den kommenden Jahren teilweise ihre Dividenden möglicherweise zurechtstutzen müssen, also entweder kürzen oder sogar ein Komplettausfall bei einigen Unternehmen droht. Und da hat er jetzt zum Beispiel auch eine Diageo, über die wir schon mal gesprochen haben, mitgebracht, eine Pernod Ricard, dann eine Pepsi. Und bei 3M hatte sich das Ganze ja schon materialisiert, bei der Bayer sowieso. Und er sagt, also das wird etwas sein, was viele von diesen regelmäßigen Dividendenzahlern letztendlich betreffen wird. Und das liegt daran, dass Geld wieder Geld kostet und einige, nicht alle, ja, aber einige Unternehmen halt diese Nullzinsphase einfach ausgenutzt haben, um ja, sich sehr günstig zu verschulden, zu refinanzieren, zum Teil also auch über Schulden den Cashflow für die Dividenden dann aufrechtzuerhalten. Und da ist seine These, das klappt jetzt natürlich nicht mehr. Und wenn dein Geschäft auch sozusagen angegriffen wird, also dass in einer Welt von Inflation zum Beispiel eine Pepsi, die ich zwar nach wie vor interessant finde, aber wo der Alan mich tatsächlich darauf gebracht hat, hey, guck dir die Pepsi wirklich nochmal ganz genau an, weil da gibt es durchaus im Punkto Cashflow doch einige Probleme, dann ist diese These möglicherweise gar nicht so verkehrt. Und das wollte ich jetzt einfach mal ja euch hinwerfen, ob ihr mit dem Gedanken was anfangen könnt und ob ihr diese Risiken auch seht. Oder ob ihr sagt, ja gut, das ist sowieso immer eine Einzelfallentscheidung. Wenn du ein Dividendenunternehmen ins Portfolio nimmst, dann musst du dich halt damit beschäftigen, wie ist die Bilanz? Sind die überhaupt in der Lage? Haben die genug Substanz, genug Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell? Also nicht einfach blind irgendwie so einen Dividendenstock reinkaufen. Ich glaube, das ist sowieso klar, ne?
Also ich glaube, Sebastian muss die kritischere Frage beantworten, wenn er über ETFs, nämlich in Dividendenaktien geht, weil da ja nicht so sehr unterschieden wird nach den Geschäftsmodellen qualitativ. Für meinen Teil, der ich in Dividendenaktien überwiegend, ich weiß, Sebastian macht's auch, direkt investiere, ist das genau die Antwort. Also der klassische Boeing-Fall, bei dem also ein Unternehmen über Jahre hinweg nicht mehr aus Cashflows, sondern aus Fremdkapital die Dividenden bezahlt, das war aus meiner Sicht in der Vergangenheit auch schon unattraktiv. Das fällt jetzt natürlich mehr auf. Allerdings, wenn ich die Pepsi mehr ansehe, dann wäre es nochmal spannender. Deswegen würde mich das interessieren, wo er das sieht. Meines Erachtens bezahlt, und ich bin in Pepsi aktuell gar nicht investiert, aber bezahlt Pepsi die Dividenden durchaus aus ihrem Cashflow und musste keinen Kredit dafür aufnehmen. Was ich nicht möchte, ist, dass Unternehmen dann einfach weiter die Dividende erhöhen, auch wenn es vielleicht die wirtschaftliche Lage mal nicht hergibt. Und dann zu sagen, ja, aber wir sind ja nun mal und wir haben hier so eine lange Historie. Das haben teilweise die Tabakaktien gemacht. Man muss aber sagen, die haben sich dann wieder besser entwickelt als erwartet. Und das möchte ich einfach nicht. Das ist so klassischer Kaufmannsgedanke. Ja, du kannst deine Dividenden erhöhen. Wir sind aber Unternehmen, die dann leichte Dividendenerhöhungen nur haben, aber dafür eben wirklich aus dem Cashflow heraus und nicht sagen, naja, jetzt müssen wir halt mal für ein oder zwei Quartale erhöhen wir mal unseren Fremdkapitalanteil. Das möchte ich nicht, aber das kann man ja sehr schön sehen und dann dementsprechend auch darauf reagieren. Von daher ist mir das ein bisschen zu pauschal, die Kritik. Mhm. Aber ja, es wird viel, viel mehr Unternehmen geben, insbesondere in den USA, weil hier das hat auch zum Teil damit zu tun, wie der Vorstand vergütet wird. Erfolgsabhängige Vergütung hört sich immer sehr gut an, aber bedeutet natürlich oft auch, der Vorstand wird alles tun, damit diese erfolgsabhängige Vergütung dann fließt. Da wird dann schon oft sehr aggressiv bilanziert und mit dem Fremdkapitalanteil ein bisschen gespielt. Auch mit Aktienrückkäufen, erhöht auch nämlich den Gewinn pro Aktie. Aber das kann man ja sehen vorher. Und das Problem, die Problemkinder, hat man vermutlich dann eher in einigen Dividenden-ETFs mit drin, weil da schlicht nicht so genau drauf geschaut wird, sondern eher, denke ich mal, nach Ausschüttungshöhe und Dividendenrendite und so weiter.
Also bei der Pepsi, um das nochmal ganz kurz mit aufzugreifen, da ist seine These, also die haben ja auch durchaus immer mal wieder was mit dazu gekauft und haben, glaube ich, 7 oder 8 Mal Schulden in Höhe des EBITDAs. Und ja, da ist seine These, also aktuell geht ist die Nachfrage geringer, die Umsätze gehen runter. Und dass die halt in Zukunft dann Probleme haben werden irgendwie, wenn sie sich neu aufstellen wollen, wenn sie quasi weiter auch in ihre Produkte investieren möchten, dass sie dann also mehr Cashflow benötigen. Und dann haben sie ja entweder die Möglichkeit, wieder Geld aufzunehmen. Das allerdings ist ja teurer oder wird aus seiner Sicht teurer, jetzt wo Geld wieder Geld kostet. Und insofern wäre dann der logische Schritt, möglicherweise, wenn die Probleme weiterhin bestehen, die Dividende zu kürzen.
Kann man auch beobachten. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, dass diese Pepsi ja immer schon eine aggressivere Strategie hatte, noch aggressiver als Coca-Cola. Und dass das auch 50 Jahre lang fast so gut gelaufen ist wie bei Coca-Cola. Aber klar, wenn man pessimistisch ist für die zukünftigen Geschäftsaussichten von Brause
und Chips.
Und Chips und weiteren Fett- und Genussmittel.
Weil es halt diese Eigenmarken, also ich meine, das, was Pepsi anbietet, die Chips, die Snacks, die sind ja durchaus auch ein bisschen teurer als jetzt diese Eigenmarken. Und in einer Welt von Inflation ist das natürlich irgendwie schon valide zu sagen, ja, dann greifen die Verbraucher halt auf die Produkte zu, die halt da irgendwie 20-30% billiger sind, die halt nicht von Pepsi hergestellt werden, die aber vielleicht ähnlich gut schmecken. Und also ich kann mit der These schon was anfangen und bin deswegen gar nicht mehr so.
Aldi Nord und Aldi Süd wollen ja auch zusammengehen. Also das wird da geht es ja auch wesentlich um die Eigenmarken. Aber das ist ein anderes Thema. Also, ja, ist ein Pepsi-spezifisches Thema dann quasi.
Ich hätte noch einen Einwurf, was die ETFs angeht, Lars. Also, das ist natürlich berechtigte Kritik bei vielen Dividenden-ETFs. Und da muss man halt als Anleger auch hergehen. Und da gibt es ja wirklich viele gute Seiten wie Just ETF oder Extra ETF und viele andere. Und mal reingucken, wie funktioniert denn so ein Dividenden-ETF? Und da gibt es ja wirklich einige, die picken sich einfach die mit der höchsten Ausschüttungsrate raus. Das hatten wir hier schon öfter kritisiert, dass du dadurch auch viele Rohrkrepierer halt abholst. Es gibt aber auch welche, die haben strenge Kriterien und sagen, okay, aber nicht mehr als 60% vom Gewinn dürfen ausgeschüttet werden, nicht mehr als so und so viel Fremdkapital. Und da muss man dann schon wirklich genauer reinschauen. Aber ich habe jetzt noch einen Punkt eigentlich, auch zum Punkt, wenn das so mit den Dividenden kommt. Und da ist eine Studie, die hatte ich schon vor Jahren mal gelesen, über den eher amerikanischen Finanzmarkt und genau die Dividenden. Weil mit Dividenden verwöhnst du natürlich Anleger. Also in dem Moment, wo du regelmäßig zahlst, hast du ja viele Fonds weltweit, die deine Aktie kaufen, weil du regelmäßig ausschüttest. Wenn du das natürlich änderst, dann hast du natürlich auch einen entsprechenden Verkaufsdruck. Und ich kann mir gut vorstellen, und das ist auch eine Tendenz der letzten Jahre, dass immer mehr Unternehmen ein bisschen von der Dividende weggehen, hin zu dem, was Lars gesagt hat, eigentlich den Aktienrückkäufen. Weil die Aktienrückkäufe, finde ich, kannst du dem Investor viel besser verklickern als eine Dividendenkürzung. Weil da hast du ein Budget und das hat halt mal in einem Jahr 5 Milliarden und im nächsten nur 3 Milliarden. Und da zeigt sich, dass deswegen auch viele Tech-Konzerne viel auf den Aktienrückkauf setzen und die Verringerung der ausstehenden Aktien als auf eine Dividende, wo du halt relativ viel Enttäuschungspotenzial haben kannst. Also, und gerade vor der Section 899, ich weiß, Timo, du wolltest eigentlich gar nicht referenzieren, aber auch da kann es perspektivisch Sinn machen, Aktien zurückzukaufen, als Dividenden auszuschütten, weil damit umgehst du natürlich auch eine Sondersteuer und die ganze Quellensteuerthematik. Also Warren Buffett hat ja immer gesagt, er hält Aktienrückkäufe bei seiner eigenen Firma für viel gewinnbringender für die Aktionäre, als wie wenn er eine Dividende ausschütten würde.
Klar, weil das ist keine Steuern haben. Ja. Ja.
Und ja, da fällt mir keine richtig gute Überleitung ein. Ist Vinci ein Dividenden?
Darf ich einmal ganz kurz, ja, nur weil ich das tut mir ein bisschen in den Ohren weh, denn ihr beide habt ja nur eine gewisse Schnapsaffinität. Das heißt also, wenn ihr auf der Speisekarte Coq au Vin seht, dann bestellt ihr das auch und dementsprechend wird dieses französische Unternehmen auch so ausgesprochen. Vinci.
Vinci, also nicht Vinci. Ich sag jetzt einfach Vinci, Leonardo da Vinci.
Dann bestell aber auch beim nächsten Mal Coq au Vin.
Das macht er. Aber ich muss es halt dann ausbaden, Lars. Nicht du wahrscheinlich.
Und bezahlen.
Das mache ich gar
nicht. Ja, zahlen sowieso.
Also kommen wir mal zur Hörerfrage von Dominik. Und zwar Dominik hat gefragt, was halten wir von Vinci? Ich hole mal alle ab. Das ist ein französischer Baukonzern, baut auch viel Infrastrukturprojekte, betreibt auch teilweise Flughäfen und andere Infrastrukturprojekte, also gerade in Asien und auch in Schwellenländern, beispielsweise auch in Kambodscha die Flughäfen, und hat teilweise sehr planbare Einkommensströme. Und ich habe mir mal die Kursentwicklung angeschaut, weil der Dominik hat vor der Frage oder vor dem Hintergrund uns gefragt, ob dieser französische Baukonzern auch von den massiven deutschen Infrastrukturausgaben profitieren wird. Wenn wir jetzt mal reinschauen, fragen wir mal den Schlausten unter uns, das ist die Börse. Und ich habe mir jetzt mal verschiedene Werte angeguckt, eine Implenia, eine Hochtief, eine Strabag. Da muss man sagen, dass Vinci momentan so eher im Mittelfeld ist. Also andere Aktien haben da schon deutlich besser zugelegt. Könnte man aber auch so interpretieren, dass Vinci da Aufholpotenzial besitzt. Wenn wir aber mal reinschauen, nur mal generell, und das hatte ich auch nicht gewusst, wenn wir mal die letzten 10 Jahre hernehmen und den europäischen Bausektor mal komplett hernehmen, das ist beispielsweise der Stocks Europe Construction and Materials, hat dieser Subsektor den gesamten europäischen Markt, also den Stocks Europe 600, deutlich outperformt. Also in den letzten 10 Jahren hat der europäische Aktienmarkt beispielsweise ich habe es hier 40% zugelegt und der Bausektor über 100%. Also da ist viel Fantasie momentan drin, aber um auf die Aktie zurückzukommen, ist ein Dividendenbezahler, hat wie gesagt sehr planbare teilweise Cashflows. Dadurch, dass Flughäfen und andere Projekte betrieben werden, ist da also relative gute Planbarkeit momentan vorhanden und ist auch ein Wert, das hatten wir gerade, neben Dividende sind auch Aktienrückkäufe mittlerweile ein Thema, dass also die Aktien entsprechend, die Anzahl von Aktien sich verringert und dadurch auch der Gewinn pro Aktie entsprechend ansteigt. Die Problematik allerdings ist, ich finde den Wert gut, ich bin nicht investiert, aber die Frage ist ja, profitiert der auch von den Ausgaben hier in Deutschland, von den Milliarden? Und da muss man sagen, Vinci macht derzeit in Deutschland 10% vom Umsatz. Also da gibt es andere Werte, die da sicherlich deutlich mehr Exposure, wie man so sagt, in den deutschen Markt reinhaben und da wahrscheinlich mehr profitieren. Aber der Wert an sich als ein planbares Unternehmen mit guten Cashflows, mit einer guten Dividende, mit entsprechend, die Dividende ist aktuell bei über 4%, mit entsprechend auch Aktienrückkäufen, da muss ich sagen, das ist sehr, sehr spannend. Aber problematisch an dem Konzern ist, dass die französische Regierung auch mal immer wieder, dass die beiden ein bisschen im Clinch liegen, also dass da auch teilweise eine Extrabesteuerung dann wieder anfällt und dann muss wieder Geld zurückgezahlt werden. Also das ist ein bisschen so ein politisches Thema in Frankreich. Insgesamt, ich muss sagen, mein Fazit ist, wer den Wert hat und letztes Jahr gekauft hat, hat alles richtig gemacht. Aktuell finde ich ein bisschen zu teuer. Und ein bisschen noch zu wenig Fantasie. Also nur die Aufholpotenzial, das Aufholjagd gegenüber anderen Aktien ist mir noch ein bisschen zu wenig. Also ich finde, da müsste mehr konkrete Aufträge reinkommen oder man müsste sagen, wir weiten das Deutschlandgeschäft aus und wollen da jetzt 20% vom Umsatz erwirtschaften.
Kurz off-topic, ne? Ich habe eine geniale Idee. Falls Section 899 wirklich kommen sollte, genauso wie es jetzt und Europäer davon betroffen werden, dann sollten die Europäer sich zusammentun. Ich glaube, wir haben ja so etwas wie eine EU, heißt das, glaube ich. Und dann sollten sie sich zusammentun und diese Quellensteuern untereinander. Ich meine, Warum haben wir eigentlich in Europa, in der EU noch irgendwie Quellensteuern? Ich meine, wir haben eine gemeinsame Zentralbank. Warum noch Quellensteuern auf die Dividende? Was soll der Mist?
Weil alle Geld brauchen.
Also ich dachte echt, du sagst, wir machen Tassen, wo Section 899 nach unten draufsteht. Aber deins ist auch gut.
Ja, meins ist auch nicht schlecht, oder? Also die Tassen, ja, die machen wir auch.
Section 899 hört sich schon nach einer guten Serie an. Ja, aber gut. Ach so, wir waren noch bei der Vinci.
Welche Meinung, genau.
Ja, mir fehlt so ein bisschen die Zuordnung. Für in meinem Depot, wo es um passive Einkünfte geht, durch Dividenden, da passen sie nicht rein, weil der Bausektor natürlich ein bisschen zyklisch ist. Noch dazu gibt es genügend andere europäische Werte. Noch dazu haben wir mit den französischen Aktien ja aktuell noch die Quellensteuerproblematik. Bringe ich demnächst mal was mit, da könnte sich etwas verbessern oder verschlechtern. Das hört sich ein bisschen sehr. Aber es gibt eigentlich da neue Pläne, aber das machen wir separat mal. Und von daher, ich kann es nicht so richtig, für eine Wachstumsaktie ist das natürlich zu schwach. Der Bausektor ist zyklisch. Es gibt noch einen europäischen Konkurrenten, die Ferrovial. Die sind in den letzten Jahren etwas besser gelaufen, sind allerdings auch etwas aggressiver in ihrer Bilanzierungspolitik, also haben Aktienrückkäufe, sind aber auch internationaler aufgestellt. Also ich kann gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Unternehmen ist. Wenn man jetzt sagt, ich bin mir sicher, ein Infrastrukturfonds, der dann 50, 60, 70 Unternehmen investiert, der hätte ziemlich sicher eine Vinci mit drin. Aber ich finde für mich nicht den Kicker A, warum ich hier noch tiefer einsteigen sollte und B, warum ich sie dann vielleicht in mein Depot aufnehmen sollte.
Wie ist denn das bei Silber?
Meinst du Infrastruktur oder ins Depot aufnehmen?
Ins Depot aufnehmen. Nochmal ins Depot aufnehmen. Muss man jetzt da prozyklisch rein? Sind wir überhaupt noch bei über $35?
Oh, und warte. Wie?
Sind wir? 36 waren wir vorhin. Mhm. 36,08.
$50 winken, oder? $50. Nur um jetzt mal, nein, also sofort wieder anfangen. Nicht, dass da jetzt jemand auf die Idee kommt, oh ja, Hebel 10 auf Silber oder irgendwas. Also nochmal. Silber ist ausgebrochen über die $35. Das ist eine Marke, die wir schon sehr, sehr häufig hier besprochen haben. Und damit, Sebastian, gehört dir das Wort.
Geh richtig. Mal kurzes Silber-Update. Das Thema habe ich ja gestern Abend noch kurzfristig reingebracht, habe ein anderes Thema rausgenommen. Da werden wir noch gerne drüber sprechen. Aber Silber hat es ja, ich habe ja gestern im Laufe des Tages ein bisschen mitgefiebert, ob die $35 wirklich fallen. Sie sind gefallen. Und dann ist ja immer bei Silber das Spannende, wird das auch gehalten oder werden wir wieder abverkauft? Wir hatten einen deutlichen Schlusskurs oberhalb dieses wichtigen Widerstandes. Und wir haben jetzt zumindest, und es ist, ich gucke auf die Uhr, wir nehmen früh auf, es ist jetzt 10.16 Uhr. Das heißt, Silber ist bei über $36 pro Unze. Das ist eine beeindruckende Stärke. Vor allem, wenn ich mir den restlichen Markt aktuell so ansehe, dann ist Silber wirklich richtig gut dabei. Auch, und da sehen wir auch momentan Outperformance zum Goldpreis. Also Gold legt aktuell 0,2% zu, Silber 1,2%, also das Sechsfache. Und es gab jetzt auch viele, viele Fragen an mich, was da der Grund war. Und ganz ehrlich, es gab jetzt keine besondere Meldung gestern. Es war einfach so eine Melange aus Charttechnik, aus Ausbruch, aus wahrscheinlich Stop-Marken, die Shortseller, also die auf fallende Kurse setzen, oberhalb von $35 gelegt hatten. Und das ist jetzt irgendwo so eine Mischung aus charttechnischem Ausbruch und Eindeckungsrally und natürlich dem, dass Silber verglichen mit Gold extrem günstig ist. Also wir hatten neulich im Podcast mal drüber gesprochen, ich hatte es als Video thematisiert, wir hatten ja ein Gold-Silber-Verhältnis von 1 zu 100. Das heißt, eine Unze Gold kaufen 100 Unzen Silber. Das ist ein irrer Wert. Und da ist in meinen Augen einfach eine krasse Unterbewertung, die sich jetzt auflöst. Und ich muss sagen, wenn wir dieses Momentum halten, und ich lehne mich jetzt zwar ein bisschen aus dem Fenster, mich würde es aber nicht wundern, wenn wir in den nächsten 1 bis 2 Wochen dann auch wirklich die $40-Marke sehen, weil wenn Silber ins Laufen kommt und gerade nach so einer langen Phase ausbricht, dann geht's schnell. Und das ist für mich als jemand, der langfristig in Silber investiert ist, das ist für mich kein Grund zu kaufen. Ich will lieber die Rücksetzer, weil Silber ist volatil. Silber wird auch wieder einfach so aus dem Nichts mal 20% fallen. Das ist dann die Nachkaufchance. Aber wenn man langfristig dabei ist, dann würde ich solche Ausbrüche, würde ich dem Kurs nicht hinterherlaufen. Dann würde ich eher warten, dass wir wieder einen heftigen Einbruch haben, einen Abverkauf, der wird kommen und da dann selber aufladen, wenn alle wieder Angst bekommen. Aber das, was wir jetzt charttechnisch sehen, muss ich sagen, das gibt jetzt Hoffnung, dass wir wirklich in Richtung $40, vielleicht sogar in diesem Jahr auf $50 gehen. Also bei Silber, ihr merkt, alles ist möglich.
Ja, ich hatte ja in meinem kleinen Nischen-Podcast, den ich alleine mache, mal meine 10.000 Euro Silberspekulation. Und ich muss sagen, die Werte haben sich natürlich jetzt zuletzt extrem gut entwickelt. Ich muss sagen, ich auch hinzufügen, so formuliert, dass ich hier Gewinne realisiert habe. Das waren zwar schöne Gewinne, aber jetzt wären sie höher gewesen. Die Fortuna Mining, die ich da vorgestellt habe, Achtung, keine Kaufempfehlung, insbesondere nicht, wenn sie 50% in 3 Tagen rennt. Diese kleinen Silberminenaktien sind schon sehr deutlich gestiegen. Und Silber hat ja so, alle warten oder haben auf die große Silberrallye gewartet. Und es wäre so typisch, wenn es dann erstmal nicht den Rücksetzer gäbe. Genau heute am Freitag hätte man ihn vermuten können, denn die Industriemetalle und Silber hatte eine höhere Korrelation zu Industriemetallen. Die sind heute Morgen wieder ein bisschen schwächer. Das, was gestern an der Börse so an Nachrichten auf uns eingeprasselt ist, hat dem Markt, ja, es hat ihn nicht verunsichert, aber es war einfach jetzt heute Morgen ein bisschen Schwäche. Und man sieht, anders ist es nicht erklärbar, das spekulative Kapital sagt, okay, now or never. Und deswegen stimme ich Sebastian zu. Das kann sein, dass die ohne große Rücksetzer jetzt einfach auf $39, das wäre so die nächste charttechnische Marke, durchziehen. Einfach weil das spekulative Kapital das machen kann. Es gibt keinen Automatismus, wenn sich das so und so entwickelt. Der Silbermarkt ist überschaubar von der Größe her. Das heißt also, wenn da ein bisschen was an Spekulation reinfließt, dann kann es sehr schnell gehen. Aber ich stimme auch zu, wer jetzt nicht wirklich permanent am Bildschirm sitzt und sagt, ich kann jede Rallye dann gegebenenfalls, kann ich auch 10 Minuten später reagieren und das kann dann sehr schnell gehen. Der ist wahrscheinlich besser bedient, wenn er den nächsten Rücksetzer kauft. Mit der Gefahr allerdings, dass der so schnell jetzt nicht kommt. Denn wenn Silber so eine relative Stärke hat und das Ratio ist, ich habe es gerade durchgerechnet mit meinem Casio-Taschenrechner, fällt natürlich jetzt auf 93, irgendwas. Am spannendsten und normal wäre, wenn die Silberrallye kommt und keiner ist dabei am Ende. Aber sieht das einigermaßen bullisch aus. Genügend Videos haben wir gemacht mit Silber, neues Allzeithoch. Es wird kommen. Ob es noch in diesem Jahr was wird, kann ich allerdings nicht versprechen.
Das Ding ist, also so die Magie der Fehlausbrüche, das trifft, also wenn ich das jetzt richtig höre, ist das für, gibt es bei Silber keine besonders hohe Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie auch ein Fehlausbruch sein könnte. Und wenn Silber es schafft, über $35 einen Wochenschlusskurs zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es möglicherweise mit allen Disclaimern versehen, mit allen Risiken, die behaftet sind, dass halt zunächst einmal $39 nächste Kursziel wäre.
Vor allem, das wäre ein starkes Signal, ein Wochenschlusskurs. Also ein Tagesschlusskurs ist gut, Wochenschlusskurs wäre noch besser. Also da wird es heute auf jeden Fall spannend.
Ja. Aber wo willst du das denn, also wenn wir jetzt davon ausgehen, zieht erstmal durch und dann kommt nochmal eine Verkaufswelle, die wird kurz und schmutzig und heftig. Kannst du denn dann überhaupt nochmal, also wo könnte man denn dann sich nochmal so ein Kauflimit hinlegen?
Ich finde, dass... willst du, Lars?
Nee, mach du ruhig was.
Ich kann das kurz machen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wo ich ein Limit hinlege. Bei mir ist das dynamisch. Das heißt, ich muss jetzt sehen, zieht Silber durch. Haben wir einen Ausbruch auf $39, gehen wir auf 45, gehen wir aufs Allzeithoch bei 48,50. Und dann, wenn du eine Korrektur siehst und ich sage, okay, ich habe jetzt das Gefühl aufgrund meiner Erfahrung, dass wir jetzt einen Boden bilden und dass die Stimmung wieder am Boden ist und dass die Indikatoren sagen, Silber ist jetzt wirklich wieder in die andere Richtung ausgebrochen und total eingebrochen, dann ist das was, wo ich sage, okay, da kaufe ich nach. Ob jetzt das, also deswegen kann ich es dir nicht sagen, weil ich muss ja erstmal sehen, wo ist das hoch, wie korrigieren wir und wo könnten wir dann wieder einen neuen Einstieg bekommen? Aber da denke ich jetzt durch die Brille des langfristigen Investors. Kurzfristig, eine Hekla Mining ist jetzt in den letzten 4 Wochen, ich habe gerade geguckt, auch fast 50% nach oben gelaufen. Also da ist jetzt richtig Druck drin, wie Lars sagt, da ist das spekulative Kapital auch mit drin in den Silberminen. Also kann gut sein, dass es da jetzt dann auch bald zu Gewinnmitnahmen kommt, weil heute vorbörslich zieht der Wert auch wieder deutlich an. Und wie gesagt, 50% in 4 Wochen ist halt auch ein heftiger Anstieg. Und die Position, wir hatten die mal besprochen im Februar, ist seitdem, glaube ich, um 25-30% in etwa gelaufen. Also von daher, da würde ich dann eher mal Gewinne mitnehmen, während ich bei Silber halt komplett die Gegenstrategie verfolge und warte, dass ein starker Rücksetzer sich auspendelt und lade dann lieber mehr physisches Silber auf. Und die Performance-Sachen, die mache ich dann eher mit Minen.
Also, auf physisches Silber muss ich nicht mehr kaufen, weil ich sowieso den Arsch voll damit habe, dummerweise. Habe ich 2000 Jahre Silber und Gold gekauft. Jeweils 50-50, gleiche Fehlentscheidung wie bei 50-50 Bitcoin Ether. Aber ja, vielleicht geht sich das ja noch aus. Das finde ich interessant, aber was ich vorschlage ist, dass man es vielleicht weniger hektisch betrachtet. Wer Lust hat, geht mal zum Chart seiner Wahl. Ja, die meisten, es gibt ja auch Chartsoftware kostenlos, und schaut sich mal Silber im Monatschart an. Also sprich eine Kerze, ein Monat. Und dann sieht man das hoch im Jahr 2011, dann sieht man aktuell die Monatskerze, das sieht ganz gut aus. Und dann wird vielleicht das Potenzial auch sichtbarer. Wir wissen nicht genau, wann Silber 39 Dollar erreicht, wann es ein neues Allzeithoch erreicht. Aber wenn man auf diesen Chart schaut, dann sagt man, die logische Konsequenz ist, dass sich Silber in den nächsten Jahren verdoppelt. Und dann muss man für sich selber noch ein Szenario ermitteln, in dem man dann sagt, wann denn in den nächsten Jahren? Und jetzt gehen wir mal davon aus, es dauert 5 Jahre. Und wenn ich das jetzt so einzeichnen würde in den Chart, kann ja jeder zu Hause machen, dann ergibt das für mich einen plausiblen Kursverlauf. Und wenn sich etwas innerhalb von 5 Jahren verdoppelt, dann entspricht das einer internen Rendite von bummelig 14%. And that's it. Und das ist wahrscheinlich interessanter, ja, meine ich, ne? Ja, nach der 7%-Regel, 10 Jahre verdoppelt, ja, kommt ungefähr hin. Das ist für viele vielleicht interessanter und weniger hektisch. Wenn es dann mehr werden, ist ja gut, weil Silber für erneuerbare Energien und so weiter gebraucht wird. Aber damit wird vielleicht dann auch klar, es ist eine Spekulation. Man nimmt dann einen kleinen Anteil in seinem Portfolio und ich glaube, dieses schnelle Rein und Raus ist für viele gar nicht das, was sie wollen, sondern ja, es ging, wir haben vorher schon drüber gesprochen, diese große Silber-Rallye will keiner verpassen, dann nimmt man halt einen kleinen Teil, ist dabei und dann spielt es ehrlicherweise auch nicht die große Rolle, ob man bei 36 Dollar oder bei 33 Dollar kauft. Wenn die Positionsgröße überschaubar ist, wenn man jeden Tag auf den Silberpreis starren muss mit aufgeregten Herzchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Positionsgröße nicht ganz angemessen war der eigenen Risikoneigung. Dann ist sie schlicht zu groß.
Hey, aber wo wir gerade schon bei spekulativem Kapital sind, wie ist denn das bei den Nebenwerten, Lars? Das Thema hast du mitgebracht.
Die Nebenwerte zeugen davon, dass die Spekulation im Markt oder die spekulative Neigung immer noch ziemlich hoch ist. Und das galt, muss man sagen, bis gestern, denn gestern sind einige Werte doch deutlich unter Druck geraten. Und ich möchte da nochmal unterscheiden. Als Beispiel nehmen wir mal so einen Quantum-Wert, also die QBTS, die D-Wave Quantum. So ein Unternehmen ist so ähnlich wie das, was ich am Anfang besprochen habe. Die werden jetzt erstmal kein Geld verdienen. Absehbar nicht, also unter dem Strich. Und solche Unternehmen sind klare Risk-On-Werte und davon haben wir eine ganze Menge. Wir haben im Uranbereich einige, wir haben jetzt gerade, Katie Wood hat ja im Biotech-Bereich Tempus und so weiter gekauft. Diese Unternehmen steigen, wir sehen eine CoreWeave, die erst es beinahe nicht an die Börse geschafft hat und dann geht sie durch die Decke. Und ich möchte hier niemanden davon abhalten, jetzt seine Spekulation aufzulösen. Ich bin grundsätzlich für die nächsten Wochen noch einigermaßen bullish, aber es sollte einem klar sein, das Depot mit diesen Werten vollzuladen, bedeutet auch, ich setze mich dem Risiko aus, dass ich dann, wenn die Börse nicht mehr so risikobereit ist, nicht mehr so risk on, da kann es ganz schnell 40-50% abwärts gehen. Und das wird passieren. Von welchem Niveau aus? Das gilt im Übrigen auch, und das hat nichts mit persönlicher Einstellung zu tun, das gilt selbst für eine Rheinmetall. Ja, das ist ja kein skalierendes Geschäftsmodell. Natürlich ist hier eine strukturelle Nachfrage, aber das KGV ist schlicht und einfach zu hoch. Das bedeutet nicht, dass die Aktie nicht noch über 2000 Euro steigen kann, vielleicht auch 2200, weil natürlich das gesamte passive Kapital aus den ETFs, da gibt es so viele Themenfonds, ETFs, die jetzt aufgelegt werden, es fließt alles da rein. Keine Frage, aber das ist alles Risk on, diese steilen Anstiege. Und das kann noch ein bisschen so weitergehen, aber das sind Werte, wo man dann auch mal aktiv Gewinne mitnehmen muss, seine Stops deutlich nachzieht. Das ist nicht buy and hold, weil die nächste Korrektur in diesen Werten, und ich bin in einer D-Wave Quantum, in diesem Lotto los, noch mit der Hälfte investiert, zweifellos werden wir eine Korrektur größer 30%, 40%, 50% sehen. Und das einfach nur als kleiner Warnhinweis. Das, was wir jetzt an der Börse sehen, ist, auch wenn die Nachrichten gar nicht so sehr dafür sprechen, immer noch Risk on.
Wir hatten es ja in der Telco ein bisschen so als Arbeitstitel. Makrosorgen und Mikrorally ist eigentlich das, was es ja gerade zusammenfasst. Also wir haben ja geopolitische Spannungen, wir haben hier diesen Handelskrieg, Zollkrieg gegen China, Russland, Ukraine, also viele Probleme. Und trotzdem haben wir in den spekulativsten Nischen des Marktes, das ist das, was du, Lars, ja perfekt zusammengefasst hast, da haben wir die Kohle, die da reinfließt. Also wenn da wieder ein bisschen noch mehr negative Entwicklungen auf der Makroebene kommen, und das geht ja heutzutage schnell, also gestern war ja wieder Telefonat Trump-Xi und dann hieß es, ja, es war doch ein ganz gutes Telefonat, aber wenn man dann so bei Bloomberg reinliest, dann war eigentlich nur die Zollthematik dann und nicht der Iran oder Russland und alles. Also kurzum, da kann natürlich schnell wieder dann Risk-Off kommen, weil es dann wieder heißt, naja, die Chinesen, wir müssen doch wieder mit 150% Zoll draufdrücken. Also deswegen ganz genau, dieses Zeug, was da gerade alles im spekulativen Bereich läuft, genau beobachten und auch mal Gewinne mitnehmen, weil es kann ganz schnell sich wieder drehen und wir haben so ein Event wie im April.
Zahlt übrigens voll auf meine These ein, dass wir bereits im letzten Akt des laufenden Bullenmarktes sind. Irgendwie, wenn solche kleinen Werte, so super Risk-Off irgendwie, scheißegal, wieder fundamental irgendwas aufgestellt ist, wenn sowas plötzlich richtig durchzieht und knallt. Ne? Das ist jetzt eigentlich nicht irgendwie sowas für, ja, wir sind jetzt gerade Halbzeit Bullenmarkt oder so.
Ja, also da müsste man natürlich so ein bisschen, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal den Einwand ja zurecht gemacht, hast gesagt, okay, da müsste man ja ein bisschen zeitliches Korsett ranhängen, je nachdem, ob wir den ganz großen Bullenmarkt meinen. Mir fehlt die Fantasie für einen größeren Bärenmarkt momentan. Und ich würde dann auch, ich gebe dir recht, ja, die kleinen Werte, aber die Struktur des Marktes ist dann eigentlich, die großen Werte laufen extrem gut und die kleinen Märkte und die kleinen Werte laufen abstrus in Fahnenstangen hinein. Das haben wir ja gesehen und dann sind die Werte 2022 aus der zweiten Reihe ja auch massiv korrigiert. Mir fehlt nur für einen heiß gelaufenen Markt, fehlen mir die großen Allzeithochs, ja, ja, in den Max 7 und Co.
Ja, ne? Ja. Ja, das verstehe ich. Also es kann dafür sprechen, dass ich falsch liege, kann aber auch dafür sprechen, dass halt vielleicht die dritte oder die letzte Phase des Bullenmarktes vielleicht diesmal eine leicht andere Struktur hat. Aber wer weiß.
Die Frage ist halt, ob wir über Wochen oder Monate sprechen. Also, dass der Bullenmarkt nicht hier gerade begonnen hat, davon gehe ich auch aus. Aber sprichst du oder sind in deinem Kopf eher Wochen oder Monate?
Also, wie lange es noch geht oder ja. Also ich meine jetzt den Zyklus, der Ende 2022 begonnen hat, also Oktober, November, also da müsste ja eigentlich das Tief gewesen sein. Sagen wir mal, echt real kann man davon sprechen, dass ab Januar, Februar 2023 müsste eigentlich klar gewesen sein, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Bullenmarkt kommt. Also diesen Bullenmarkt meine ich und insofern würde ich jetzt eher davon sprechen, ja, tatsächlich, sagen wir mal, einigen Monaten noch. Das würde ich sagen. Also wie viele, hey, ich weiß es ja auch nicht. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ja, vielleicht sind wir noch mittendrin und du hast recht. Das ist überhaupt gar kein Signal dafür, dass wir jetzt schon irgendwie in den letzten Akt kommen.
Ich mache es mir ja einfach. Ich nehme ja einfach im aktiven Hand. Da es mir langfristig egal ist, nehme ich ja sowieso immer nur die nächsten 3 Monate und baue mir das Bild und sage, okay, wie geht's in den nächsten 3 Monaten weiter? Ich muss die Frage gar nicht unbedingt beantworten, was Mitte 2026 sein wird und kann es im Übrigen auch nicht beantworten. Aber sag mal nicht nur deine Meinung. Also ich schätze das sehr. Tja, das kommt jetzt überraschend. Ne?
Ja, bitte. Also
jetzt, aus dem Nichts heraus. Ich wollte euch mal überraschende Sachen machen.
Cool, also besser wird's nicht mehr. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich wunderbar. Und machen wir Schluss.
Machen wir Schluss.
Schönes Wochenende. Danke euch.
Ciao. Adieu.